Liebe Brüder und Schwestern und liebe Freunde, wir hören nun den 12. von insgesamt 13 Teilen in der Auslegung des 1. Timotheusbriefes. Das Gesamtthema lautete ja Kennzeichen der biblischen Gemeinde, die brennende Aktualität des 1. Timotheusbriefs. Und dieser 12. Vortrag, die 12. Bibelarbeit oder jetzt auch Predigt heute am Sonntag, trägt die Überschrift Geldgier, eine Wurzel allen Übels. Und wir hören dazu 1. Timotheus 6, Vers 6 bis 10 und Vers 17 bis 21. Dürft es gerne aufschlagen und mitlesen. 1. Timotheus 6, Vers 6 bis 10. Hier schreibt der Apostel Paulus, inspiriert vom Geist Gottes, Folgendes. Die Frömmigkeit aber ist ein großer Gewinn für den, der sich genügen lässt. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum werden wir auch nichts hinausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. In Vers 11 nun geht es weiter, dass der Gottesmensch dieses fliehen soll, aber das ist das Thema heute Nachmittag. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Deshalb überspringen wir jetzt diese Verse und machen weiter in Vers 17. Hier schreibt der Apostel weiter, den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen. Dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben, behilflich seien, sich selbst einen Schatz sammeln als guten Grund für die Zukunft, damit sie das wahre Leben ergreifen. Und der Schluss des Briefes ist nochmal eine Warnung vor Irrlehre, insbesondere der Gnosis. Das ist eine Art von höherer Erkenntnis, die über den Glauben hinausgehen sollte, was auch heute leider sehr verbreitet ist. Das lese ich jetzt auch noch. O Timotheus, bewahre, was dir anvertraut ist und meide das ungeistliche, lose Geschwätz und das Gezänk der fälschlich sogenannten Erkenntnis, griechisch Gnosis, zu der sich einige bekannt haben und sind vom Glauben abgeirrt. Die Gnade sei mit euch. Wir wollen uns erheben zum Gebet. Lieber Heiland, wir danken dir, dass wir in dir alles haben dürfen. Die Fülle, das Heil, den Segen, die Erlösung, alles, was wir brauchen. Und du schenkst uns auch das irdische Gut, Nahrung, Kleidung, Wohnung. Ja, es gibt Menschen, die sind arm, hilf ihnen, dass sie in dir reich werden und auch das Nötige haben zum Leben. Es gibt auch Menschen, die sind reich. Schenk ihnen, dass sie in dir die Fülle haben und merken, das Irdische kann sie nicht retten. Schenk, dass sie ihr Irdisches einsetzen zum Bau deines Reiches und nicht ihr Herz daran hängen. Hilf uns allen, Herr, dass wir dich über alles stellen, dass du absolute Priorität in unserem Leben hast, dass auch diesen Tag und diesen Gottesdienst dazu dienen. Amen. Vor einiger Zeit habe ich in der Zeitung gelesen von einem Lottogewinner. Er hatte 1 Million Euro im Lotto gewonnen. Dann, was passierte? Er gab dieses Geld mit vollen Händen aus, spekulierte mit Aktien, mit gewagten Geldanlagen und nach einem Jahr hatte er das ganze Geld verloren. So töricht, so vergänglich. Das zweite Beispiel ist weniger dramatisch, aber auch zum Nachdenken anregend. Eine Familie im Schwarzwald, das stand auch in der Zeitung, sie hatte ebenfalls einen großen Lottogewinn erzählt. Und was ist jetzt passiert? Freuen die sich drüber? Sind sie glückliche Menschen geworden? Nein, sie haben Angst. Warum haben die Angst? Angst, dass es bekannt wird, dass bei ihnen jetzt so viel Geld ist. Angst, dass die Diebe einbrechen, dass sie bestohlen werden, dass die Leute neidisch sind. Solche Ängste hat dieser unverhoffte Reichtum mit sich gebracht. Wie vergänglich wie tragisch, wenn dann das kommt. Ja, Reichtum bringt auch Sorge mit. Sorge, dass man es wieder verliert. Sorge, dass andere einen beneiden. Sorge über die Vergänglichkeit. Macht irdischer Reichtum glücklich? Manche sagen, er beruhigt. Ja. Nun, in der Bibel gibt es viele ganz klare Aussagen dazu. Ich werde heute einige Zitate bringen über dieses Thema Armut und Reichtum. Der Herr Jesus selber in der Bergpredigt sagt ja, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Und weiter sagt der Herr, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mammon ist der Geldgötze, der Geldteufel. Sollen wir dann bettelarm durch die Welt gehen? Was sagt die Bibel über das richtige Verhältnis gegenüber dem Geld? Das Buch der Sprüche ist ja geprägt von großer Weisheit. Und hier betet der König Salomo, beziehungsweise der, der in Sprüche 30 spricht, zweierlei, also Sprüche 30, Vers 7 bis 9, könnt ihr es nachlesen. Zweierlei bitte ich von dir, o Herr. Das wollest du mir nicht verweigern, bevor ich sterbe. Falschheit und Lüge lass ferne von mir sein. Armut und Reichtum gib mir nicht. Interessant, Armut und Reichtum gib mir nicht. Lass mich aber mein Teil Speise dahin nehmen, das du mir beschieden hast. Ich könnte sonst, wenn ich zu satt würde, zu reich würde, verleugnen und sagen, wer ist der Herr? Brauche ich nicht, Materialismus reicht mir, ja, so nach dem Motto. Oder wenn ich zu arm würde, könnte ich stehlen und mich an dem Namen meines Gottes vergreifen. Man kann also sagen, weder bettelarm noch besonders reich, sondern so sich genügen lassen an dem, was der Herr einem schenkt, dass wir nicht verhungern müssen, dass wir auch mit anderen teilen können. Das wird so auch das Thema, der Schwerpunkt sein in der Auslegung von 1. Timotheus 6, Vers 6, interessant, dass auch mit diesen Versen hier beginnt dieses Thema. Das heißt übrigens mal, dass Salomo Schätze hatte im Wert von 666 Talenten Gold. Nicht? Diese Zahl spricht auch Bände. Und das ist auch die Zahl des Tieres. Also der Reichtum kann den Menschen an Satan binden. Die Armut kann ihn auch zum Dieb machen. Beides sind Gefahren. Ich möchte dieses Thema ausgehend von 1. Timotheus 6 in drei Abschnitte unterteilen. Erstens, der Herr rüstet uns mit dem Notwendigen aus für das irdische und das himmlische Leben. Zweitens, der Herr warnt uns vor den Gefahren des irdischen Reichtums. Und drittens, der Herr möchte, dass wir Schätze im Himmel sammeln, ihm ungeteilt dienen, mit anderen teilen und bereit sind für den Eintritt in sein Reich. Das Erste, Gott, der Herr, rüstet uns mit dem Notwendigen aus für das irdische und das himmlische Leben. Es ist doch wunderbar, wie der Herr uns versorgt mit Nahrung, mit Kleidung, mit Wohnung. Hier natürlich in diesem wunderbaren Haus sind wir ganz besonders gut versorgt worden diese Woche in unserer Bibelfreizeit und sind auch sehr dankbar, auch den Menschen, die das hier vermitteln, was der Herr wachsen lässt. Vielen Dank. Wir sollen uns nicht zersorgen über das Irdische. Und wenn wir Menschen in Not sehen, sollten wir ihnen auch so helfen, dass auch sie aus ihrer Not herauskommen. Bei uns in Deutschland ist traurig, dass auch die Armut zunimmt. Und da sind wir alle aufgerufen, auch als Christen, als Gemeinden, den Armen und Bedürftigen beizustehen. Es gibt auch Tafeln in manchen Gemeinden und günstige Kleiderangebote oder die auch verschenkt werden. Auch da sollten wir schauen, dass zumindest bei uns hier niemand wirklich um das tägliche Brot sich zersorgen muss. Wenn übrigens der Herr Jesus im Vaterunser das Gebet uns lehrt, unser tägliches Brot gib uns heute, das heißt, wörtlich übersetzt, gib uns heute schon das Brot, das wir für morgen brauchen, wörtlich übersetzt. Das hinausreicht über den heutigen Tag. Aber nicht weiter, ja? Wir sollen uns nicht zersorgen über die Zukunft. Jeder Tag hat seine eigene Plage, sagt der Herr auch. Und wir dürfen dieses Gottvertrauen haben. Ein Beispiel, der Waisenhausvater von Bristol, Georg Müller, Deutschstämmiger, der in England gewirkt hat, im Segen. Er hat ja mit wenigen Pennies in der Tasche angefangen und die ersten Waisenkinder von den Straßen Londons aufgesammelt. Und auch in Bristol dann ein Haus gebaut. Und er hat, das war sein Kennzeichen, nie gebettelt um Spenden. Aber es hat sich herumgesprochen und Gott hat die Herzen vieler Menschen bewegt. Und auch wenn sie manchmal nicht wussten, was sie jetzt am Mittag auf den Tisch stellen sollten, dann hat es plötzlich an der Tür geklopft. Und ein Spender, den der Herr bewegt hatte, hat etwas gebracht zum Essen für diese Kinder. Und am Schluss waren es etliche Hunderte oder gar Tausende, weiß nicht genau, Waisenkinder, die in mehreren solchen Häusern versorgt wurden von einem glühenden Christen, Georg Müller. Dass der Herr uns versorgt, wir haben vorhin schon einen Psalm gehört, steht zum Beispiel auch in Psalm 104, daraus einige Verse, ein Gebet zum Herrn, der uns so wunderbar versorgt. Da wird gebetet, du lässt Wasser in den Tälern quellen. Ich habe gedacht, hier in Deutschland sind wir reich gesegnet, wenn man jetzt mal nach Israel auch geht, die hängen sehr vom Jordan ab. Gut, jetzt versuchen sie Salzwasser zu entsalzen und trinkbar zu machen. Wunderbar, wie der Herr auch da Gaben geschenkt hat, den Menschen Weisheit. Aber hier, die Teilnacht fließt hier durch, ihr werdet hier nie Wassermangel haben, auch wenn mal es vielleicht zu einer wirtschaftlichen Krise kommt. Wasser habt ihr hier in Fülle. Wir müssen wahrscheinlich dann die Flüsse in Pforzheim auch runtergehen, wenn es ganz hart kommt oder Quellen graben. Aber Gott schenkt das, dass hier Wasser fließt. Und auch in Israel, wenn man es findet, da in den Wüsten sogar, hat man Wasservorräte gefunden, ganz tief unten. Wunderbar. Psalm 104, du lässt Wasser in den Tälern quellen, dass sie zwischen den Bergen dahin fließen, dass alle Tiere des Feldes trinken und das Wild seinen Durst lösche. Darüber sitzen die Vögel des Himmels und singen unter den Zweigen. Du feuchtest die Berge von oben her. Du machst das Land voll Früchte, die du schaffest. Du lässest Gras wachsen für das Vieh und Saat zum Nutz den Menschen, dass du Brot aus der Erde hervorbringst, dass der Wein erfreue des Menschen Herz und sein Antlitz schön werde vom Öl und das Brot des Menschen Herz stärke. Wunderbar, wie der Herr auch jetzt gerade im Herbst wieder Ernte geschenkt hat. Wir haben vor 2 Wochen Erntedank gefeiert und haben so viel da vom Erntedankaltar gehabt. Es ist wirklich eine Augenweide gewesen. Wunderschön. Und dann das Tischgebet aus Psalm 104. Es warten alle auf dich, dass du ihnen Speise gebest zur rechten Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Das war das Erste. Der Herr versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Haben wir auch ein dankbares Herz dafür? Danken wir vor, aber auch nach dem Essen für das, was der Herr uns gibt? Nun der zweite Punkt. Der Herr warnt uns vor den Gefahren des irdischen Reichtums. Man mag sich fragen, ist Reichtum jetzt ein Fluch oder ein Segen? Man kann es nicht so einseitig beantworten. Es kann ein Fluch sein für den einen, für den anderen, aber auch ein Segen, wenn er ihn richtig einsetzt. Im Alten Testament wird ganz deutlich, dass Reichtum auch ein Zeichen göttlichen Segens sein kann. Im Sprüche 10, Vers 22 etwa lesen wir, der Segen des Herrn allein macht reich und nichts tut eigene Mühe hinzu. Gleichzeitig aber heißt es in Sprüche 12, 27, ein fleißiger Mensch wird reich. Also es gilt auch das Prinzip, geh hin zur Ameise, du Fauler, und lerne von ihr, Sprüche 6. Wenn jemand faul ist, muss er sich nicht wundern, wenn die Armut an seine Tür klopft, dass sich die Balken biegen und er dreht sich im Bett und kommt nicht raus, auch sehr bildhaft im Buch der Sprüche beschrieben. Es gibt selbstverschuldete Armut, selbstverschuldetes Elend. Darauf liegt natürlich kein Segen. Aber es liegt auch kein Segen auf ungerechtem Reichtum, der durch Betrug und durch Unterbezahlung von Arbeitern und Angestellten erwirtschaftet ist. Ein Christ sollte ehrlich und gewissenhaft mit allem umgehen, auch mit seinen Mitmenschen, auch mit denen, die von ihm abhängig sind, etwa im Betrieb. Dass Reichtum ein Segen sein kann, sehen wir bei Abraham. Damals hieß er noch Abraham. Er hat viel Vieh gehabt, aber es gab dann doch Streit mit den Hirten von Lot und sie mussten dann in verschiedene Ländereien gehen. Lot hat sich das fruchtbare Land am Toten Meer, inzwischen ist es der Tote Meer, ausgesucht. Damals war das noch fruchtbare Ebene, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber Gott ließ ja da Feuer und Schwefel regnen als Gericht über diese Sünde in diesem Jordanbecken beim Toten Meer. Da ist besonders warm und da hat die Unmoral gesprießt und gediehen. Und Abraham ging auf die Berge hoch und er wurde gesegnet, er war Gott gehorsam. Lot auch, aber er war immer ein bisschen schwankender Charakter, wenn man das genau liest bei Lot. Nicht? Ist ja leider ein bisschen so mein Namensvetter. Ich habe immer noch ein Haar hinten, Lot Haar. Ja, aber ihr kennt diese Begebenheit nicht von Lot und Abraham, wo dann Abraham ihn vor die Wahl stellte, willst du zur Linken, so will ich zur Rechten oder umgekehrt. Und Lot hat für sich das damals schönere Teil erwählt, aber er hat nicht geschaut, wie es dort zuging, wie verderbt dieses Land war von den Menschen her, die dort wohnten. So dürfen wir auch nicht auf das Äußere schauen, sondern müssen das Innere vor allem auch berücksichtigen. Auch Hiob war sehr reich. Er wurde geprüft, als er alles verloren hatte, ob er immer noch dem Herrn dient. Und er war der gerechteste Mensch seiner Zeit. Nicht vollkommen, aber doch, es gab keinen, der so gerecht war. Er hat am Herrn festgehalten, er hat auch geklagt, aber er hat Gott nicht verlassen. Und am Schluss, als er auch Fürbitte für seine Freunde, seine falschen und törichten Berater tat, da wurde sein Schicksal gewendet und er wurde wieder gesegnet vom Herrn mit Familie und mit Gütern, mehr als er vorher hatte. Also es war ein Segen dann, aber aufgrund von Gehorsam, nicht durch ungerechte Dinge diesen Reichtum erwirtschaftet, sondern er war gehorsam. Jetzt möchte ich aber einige Gefahren des Reichtums aufzählen, dass wir uns wirklich warnen lassen, unser Herz an den Götzen Mammon zu binden. Unser Herz an den Götzen Mammon zu binden. Da vorne hat es noch Plätze in der ersten Reihe. Ja, herzlich willkommen noch. Wir freuen uns alle Gäste, die schon da sind. Gefahren des Reichtums. Das erste ist die Angst. Wie ich schon erwähnt habe, am Beispiel am Anfang, wenn jemand reich wird, hat er auch Angst, gleich wieder den Reichtum zu verlieren. Durch Diebe, durch Motten, durch Rost, was der Herr Jesus ja nennt. Der Sorgengeist befällt gerade Reiche, die bauen dann hohe Mauern rum. Und wisst ihr was? Manchmal laufe ich durch so eine Wohngegend, auch in der reichen Goldstadt Pforzheim, da sehe ich vergitterte Prachtvillen, vergittert, wie im Gefängnis. Ist euch schon mal aufgefallen? Müssen sie ein Gitter davor machen. Ist das nicht traurig? Und Wachhunde und alles Mögliche. Das ist diese Angst und Sorge, dass die Diebe kommen. Eine Gefahr des Reichtums. Dann der Stolz. In Sprüche 28, Vers 11 heißt es, ein Reicher meint, weise zu sein, aber ein verständiger Armer durchschaut ihn. Wer reich ist, hält sich auch für besonders klug. Und schaut mal in den USA, ich nenne es keine Namen, aber soweit ich weiß, die meisten Präsidentschaftsbewerber, das sind alles irgendwie Millionäre oder sogar Milliardäre. So ein armer Schlucker wie wir, die schaffen das gar nicht, so weit zu kommen in der Bewerbung. Wollen wir auch gar nicht. Ja. Aber sie meinen dann auch alles zu wissen, durch ihren Reichtum die Macht zu haben, auch die Weisheit, den Staat zu lenken und können dann Leute damit bezahlen, ihre Propagandamaschinen und alles. Wir wollen nicht ins Herz schauen, auch über niemand urteilen. Aber Reichtum und Klugheit sind nicht unbedingt Zwillingsschwestern. Es kann sein, es muss aber nicht sein. Und oft sind auch Politiker vorne dran, die haben vielleicht auch viel Geld, aber sie haben nicht immer das weise Urteil, den Staat zu lenken. Wie schön wäre es, wenn auch Politiker, Führungskräfte mehr nach Gott fragen würden, nach dem lebendigen Gott der Heiligen Schrift. Angst, Stolz. Eine weitere Gefahr des Reichtums ist die Ungerechtigkeit, dass man, um bis zu Besitz zu kommen, über Leichen geht, dass man Steuererklärungen fälscht, dass man Arbeitskräfte unterbezahlt. Karl Marx hatte ja in einem Punkt recht, der Kapitalismus tendiert dazu, die Arbeiter auszubeuten, Aber er hat dann eine neue Diktatur geschaffen, indem er an das Gute des Menschen geglaubt hat, dass der Mensch selber die klassenlose Gesellschaft aufbaut. Und es ist neue Ausbeutung entstanden. Es gab genauso im sogenannten Kommunismus die herrschende Klasse, wie es auch im Kapitalismus ist. Und immer noch ist am besten wahrscheinlich der freie Wettbewerb, dass man nicht alles planwirtschaftlich vorschreibt. Aber das ist jetzt nicht unser Thema, das geht zu sehr schon ins Politische. Aber auch da, wenn dieser freie Wettbewerb ist, sollte es, wie es bei uns an sich noch halbwegs funktioniert, eine soziale Abfederung auch da sein, damit nicht jemand ins absolute wirtschaftliche Chaos stürzt. Kommen Sie gern vor, erste Reihe, alle vorschicken, ja, da sind noch etwa 7 Plätze. Ungerechtigkeit. Was wird denn eigentlich über Judas Iskariot noch gesagt, außer, dass er der Verräter unseres Herrn war? Er war ein Dieb, er hatte die Kasse. Und das ist offenbar eine besondere Versuchung, auch in Gemeinden. Wir haben schon verschiedentlich gehört über die Kriterien für Älteste und Diakone. Es müssen Männer sein, die geprüft wurden, die sich bewährt haben, denen man wirklich vertrauen kann, auch wenn sie die Kollekte zählen. Oder auch die Geschwister, die das tun, die Kollekte zählen. Das müssen wirklich zuverlässige, honorige Menschen sein, wirkliche Christen, denen man das ohne Bedenken in die Hand geben kann. Judas Iskariot übrigens, er war wohl kein solch zuverlässiger Mensch. Er hat den Herrn verraten und es heißt noch, er war ein Dieb. Und nachdem er sich erhängt hatte und dann hinabgestürzt war und sein Leib zerborsten war, dann lesen wir in Apostelgeschichte 1, Vers 18, Judas hat einen Acker erworben, mit dem Lohn für seine Ungerechtigkeit, mit diesen Silberlingen, diesen Blutacker. Ein geldgieriger Mensch war das. Und er hat den Herrn verraten für ein Handgeld Silberlinge. Er hat dann zwar das nachher irgendwie bedauert und so, aber es kam keine heilsame Reue, nur eine oberflächliche Erkenntnis, dass er das an sich nicht wollte, aber keine wirkliche Reue. Er hat nicht mehr den Raum gefunden, umzukehren. Der Prophet Amos, wenn wir den lesen, es ist das ganze Buch eine Warnung vor Ungerechtigkeit gegenüber denen, die abhängig sind, von denen, die reich sind. In Amos 5, Vers 11 folgende, finden wir die Anklage, darum, weil ihr die Armen unterdrückt und nehmt von ihnen hohe Abgaben an Korn, also auch hohe Steuern, steigen heute auch immer mehr, so sollt ihr in den Häusern nicht wohnen, die ihr von Quadersteinen gebaut habt und den Wein nicht trinken, den ihr in den feinen Weinbergen gepflanzt habt. Denn ich kenne eure Freveltaten, die so viel sind, und eure Sünden, die so groß sind, wie ihr die Gerechten bedrängt und Bestechungsgeld nehmt und die Armen im Tor unterdrückt. Darum muss der Kluge zu dieser Zeit schweigen, denn es ist eine böse Zeit. Die dazugekommen sind, wir haben heute das Thema Geldgier, eine Wurzel allen Übels. Es ist die vorletzte Folge in unserer Bibelwoche über den 1. Timotheusbrief. Und das steht in 1. Timotheus 6, ab Vers 6. 1. Timotheus 6, Vers 6 folgende. Auch der Herrenbruder Jakobus erhebt eine massive Anklage gegen einen ungerechten Reichtum. In Jakobus 5, ab Vers 1 steht, wohlan nun ihr Reichen, weinet und heulet über das Elend, das über euch kommen wird. Euer Reichtum ist verfault, eure Kleider sind von Motten zerfressen, euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis geben und wird euer Fleisch fressen wie Feuer. Und dann heißt noch, sehr dramatisch, siehe der Lohn der Arbeiter, die euer Land abgeerntet haben, der von euch vorenthalten wird ihnen, der schreit zu Gott und das Rufen der Schnitter ist gekommen vor die Ohren des Herrn Zebaoth. Der Herr wird Recht schaffen, er wird als der gerechte Richter erscheinen, auch über ungerecht erworbenen Reichtum. Also wir müssen unterscheiden, ob ein gewisser Wohlstand erworben wird durch der Hände Fleiß oder durch Ungerechtigkeit. Das ist ein großer Unterschied. Wenn jemand ehrlich wirtschaftet, können wir nichts dagegen sagen, vor allem wenn dieser Mensch das dann auch noch einsetzt für den Bau des Reiches Gottes. Ich kenne viele solche Geschwister, die hingegebene Christen sind, die zum Teil wohlhabend sind und viel geben für das Reich Gottes. Aber es gibt auch andere, die wirtschaften ungerecht, nur in die eigene Tasche, machen sich dann alle möglichen Reisen, aber werden dabei doch nicht glücklich, weil sie merken, im Himmel zählt nicht der Euro, den ich mir erwirtschaftet habe, sondern das, was ich gegeben habe für die Notleidenden und für den Dienst des Herrn. Schätze im Himmel, darauf kommen wir ja noch. Jetzt möchte ich aber noch drei Gefahren kurz nennen des Reichtums. Das ist ja unser zweiter Hauptabschnitt, Gefahren des Reichtums. Eine weitere Gefahr ist der Unglaube, dass der Reichtum jemandem vom Glauben, der vielleicht gerade so begonnen hat, wieder wegbringen kann. Der Herr Jesus berichtet das beim Gleichnis vom Sämann. Da gibt es verschiedene Böden, auf die das gute Wort, diese Saat trifft. Fruchtbarer Boden, da ist wunderbar, aber auch der Weg, da kommt gleich der Teufel, die Vögel picken es weg, das ist der Teufel. Dann gibt es aber auch die Dornen und Disteln. Das ist das, was hier auch steht, dieser Reichtum, das Streben nach Irdischem, was dann wieder das Geistliche erstickt. Oder auch der Sorgengeist, der ja mit dem Reichtum zusammen ist. Oder die Vergnügungen dieser Welt, wo man denkt, dafür muss man Geld einsetzen. Also wir merken, diese Dornen und Disteln, das hängt ganz stark mit dem Reichtum zusammen. Das Dornengestrüpp, das dieses zarte Pflänzlein des ausgestreuten Wortes Gottes überwuchert und zunichte macht. Beim Gleichnis vom Sämann wird also erwähnt, wie der Same des Wortes Gottes im Herzen erstickt wird, wenn die Dornen überwuchern. Und diese Dornen sind ein Symbol für die Sorgen des Lebens, den Betrug des Reichtums und für alles andere, was uns wichtiger als Jesus sein kann, leider. Und dann zwei weitere Gefahren, die Sünde. Der verlorene Sohn, hier sehen wir, er hat vom Vater, als dieser noch lebte, sein Erbe erbeten. Das ist ein Frevel im Grunde. Man wünscht sich den Vater dann schon ins Grab, wenn man das Erbe vorzeitig erbittet. Das ist eine schlimme Sache, eine ernste Sache. Und er hat es erbeten und er hat alles verschleudert innerhalb kurzer Zeit. Und dann, ja, dann ist er bei den Schweinen geendet. Und erst dann, als er wirklich gegen die Wand gelaufen war, erst dann ist er aufgewacht und umgekehrt zum Vaterhaus. Es war Gott sei Dank für ihn noch nicht zu spät. Andere hätten sich vielleicht schon das Leben genommen. Aber hier in diesem Gleichnis, dieser Sohn hat nochmal die Möglichkeit geschenkt bekommen, umzukehren. Von diesem Leben der Sünde. Nicht jeder hat diese Möglichkeit noch. Und dann kommt die letzte Folge ungerechten Reichtums, die ewige Verdammnis. Und damit sind wir wieder zurückgekommen zu 1. Timotheus 6. Und zwar Vers 9 und 10. Da steht es ganz klar. Die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden. Ihr ganzes Denken kreist ja nur um den Mammon, ja. Und alles andere, die ganze Moral bleibt auf der Strecke. Und dann heißt es, schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Denn Geldgier ist eine Wurzel allen Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Aber du, Gottesmensch, fliehe davor. Fliehe vor dieser Verdammnis, ewig in der Hölle zu sein. Und nicht beim Herrn sein zu dürfen, weil man hier nur dem Mammon nachgerannt ist. Das ist ein trauriges Schicksal. Deshalb sagte Herr Jesus auch in der Feldrede in Lukas 6, wehe euch Reichen, ihr habt euren Trost schon gehabt. Die so leben, nur dem Mammon nachjagen. Und jetzt kommt aber der dritte und für uns hoffentlich auferbauende und glaubensstärkende Teil. Der Herr möchte, dass wir Schätze sammeln, ja, wir sollen Schätze sammeln, aber wo? Im Himmel. Indem wir ihm ungeteilt dienen, nicht das eine Herzhälfte da, die andere Herzhälfte dort. Dass wir dann das, was der Herr uns schenkt, mit anderen teilen und bereit sind für den Eintritt in sein Reich. Dazu eine kurze Geschichte. Es war einmal ein Christ in Indien, der hatte sich eine schöne Summe Geld zusammengespart. Und diese hat er in seinem Orangenhain vergraben, dieses Geld. Viele vergraben ja ihre Schätze, nicht? Aber im Zeitalter der Metalldetektoren ist das auch kein Schutz mehr. Und so wurde auch er bald unruhig, weil er annahm, das Geld könnte doch von anderen gefunden werden. Was hat er getan? Er grub das Geld aus und vergrub es an einer anderen Stelle. Und so geht es über einige Zeit weiter. Ja, vielleicht ist die Stelle doch nicht sicher. Also wieder eine andere Stelle. Aber was geschah dann? Plötzlich wurde er von einer geistlichen Erweckung ergriffen, kam zum Glauben. Und was tat er? Er gab das Geld für die Mission hin. Zumindest einen großen Teil. Und damit verschwand plötzlich seine Unruhe. Er war gesund und sein Schatz war im Himmel angelegt. Das ist ein einfaches Gleichnis, diese Begebenheit aus Indien, auch für uns, wie wir unseren Zeugengeist loswerden können. Ein anderes Beispiel, der Weltreisende Adolf Gedert war einmal zu einem sagenhaft reichen indischen Maharaja eingeladen in Indien. Da gibt es ja diese Schlösser, da gibt es ja bitter große Armut, vor allem in Kalkutta, wo ja die Mutter Teresa und andere katholische Schwestern so solche soziale Hilfe geleistet haben. Und dieser Adolf Gedert hat also berichtet in seinem Buch Ein Christ erlebt die Probleme der Welt, wie er einmal einen solchen Maharaja, solchen Fürsten in Indien besuchte. Er schreibt, ich zitiere, ich stehe immer noch am Fenster und sehe hinaus. Mein Herz schlägt voller Erwartung, den Mann zu sehen, dem all diese Herrlichkeit gehört, der über Millionen von Menschen befiehlt und Zehntausende von Mark ausgeben kann, wie ich einen Groschen. Dann sagt er, hinter mir ein leises Rauschen. Der Adjutant erscheint mit feierlicher Verbeugung. Seine Hoheit lässt bitten. Er wird ihn jetzt treffen. Ich gehe durch den Saal, sagt Adolf Gedert. Die großen Flügeltüren öffnen sich wie von selbst. Ich schreite hindurch. Diener schließen sie lautlos hinter mir. Ich stehe vor seiner Hoheit. Da sitzt im goldenen Sessel ein Mann, der wenig älter ist als ich. Er ist ganz schlicht gekleidet. Seine Gestalt ist klein und sitzt zusammengekauert in dem Sessel. Der Mann ist vollständig gelähmt und verkrüppelt. Seine Hände und Füße kann er kaum bewegen. Der Hals ist kurz und steif, dass er den Kopf nur ein wenig zur Seite wenden kann. Es ist für mich ein fürchterlicher Augenblick. Ich stehe wie gebannt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich sehe vor mir nur den Mann, der Herr all der Herrlichkeiten ist und der sichtbar mit Minderwertigkeitsgefühlen ringt. Wie ich da in voller Größe und Gesundheit vor ihm stehe. Ich weiß, dass dieser Mann, der solchen Reichtum hat, bereit wäre, all seinen Reichtum daran zu geben, könnte er nur meine gesunden Glieder dagegen eintauschen. Ja. Auch ein bewegendes Beispiel. Was ist der größte Schatz? Manchmal geht es sagen, Gesundheit ist wirklich ein großes Geschenk, wenn wir die noch haben dürfen, zumindest weitgehend, wenn wir nicht so schlimm dran sind wie dieser Maharaja. Aber der allergrößte Schatz ist Gott, der Herr selber. Vor allem in seinem Sohn Jesus Christus. Die Bibel spricht ausdrücklich davon, wie wir den größten Schatz finden. In Kolosser 2 lesen wir, Christus ist es, in dem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Wer Jesus kennt, der ist nicht mehr arm, auch wenn er äußerlich vielleicht gerade das Lebensnotwendige hat, weil er hat in ihm alle Fülle. Es gibt in der Bibel Heilungen von Blinden, die sehend wurden. Und ja, was war das für sie für ein Wunder? Aber noch ein größeres Wunder ist, wenn auch die geistlichen Augen aufgetan werden, wenn man sehend wird für den Heiland, der sich ganz am Kreuz auf Golgatha hingegeben hat, um uns von Sünde, Tod und Teufel loszukaufen, um uns zu retten vor dem ewigen, nicht endenden Verderben. Welches Geschenk, dass er uns einen Platz im Himmel erworben hat. Jesus, das größte Geschenk. Und wenn wir Jesus haben, dann können wir auch im praktischen Leben gute Werke tun und dadurch noch weitere Schätze für den Himmel sammeln. Nicht im Sinn einer Werkreligion, aber so, dass die Werke aus dem Glauben getan werden. Wenn sie ohne Glauben an Jesus getan werden, ist es bloßer Humanismus. Das sind sicherlich auch gute Werke, aber sie können den Menschen nicht retten. Ohne Jesus kann keiner in den Himmel kommen, das sagt der Herr in Johannes 14, Vers 6, wenn er spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das heißt nicht außer durch gute Werke, sondern außer durch mich, nur durch die Person Jesus Christus. Christ ist, wer zu Christus gehört. Und dann auch Frucht des Geistes hervorbringt. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Glaube, Sanftmut, Selbstbeherrschung und so weiter. Ja, all diese Frucht. Das sind die guten Werke dann im Herrn getan. Und die sind auch Schätze für den Himmel. So steht auch in 1. Timotheus 6, Vers 11. Wir werden es heute Mittag noch auch hören. Du Gottesmensch, fliehe vor der Geldgier und so weiter, jage aber nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Kann ich jetzt hier nur zitieren, heute Mittag dann einige Worte mehr zu diesen guten Eigenschaften eines Christen. Und in Hebräer 13, 16, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Was jetzt die materielle Spende angeht, im Reich Gottes gibt es da ein Richtmaß, wie viel von seinem Besitz man einsetzen soll. Ja, im Alten Testament wird gesagt, der Zehnte, ich werde es gleich zitieren, im Neuen Testament ist kein Maß gesetzt, ja, ich sage mal so, wie es auf dem Herzen liegt, ein Gesetz ist das nicht, aber es ist eine Richtschnur, die sicherlich auch für uns im Neuen Bund ein Anhaltspunkt ist. Gott verlangt vom reichen Jüngling alles, übrigens, wisst ihr warum? Weil bei dem war das Problem, dass er sein Herz daran gehängt hat. Da hat der Herr ihn getestet, ob er bereit ist, alles aufzugeben für Jesus. Er verlangt das nicht von jedem von uns jetzt in dem Maß. Er prüft unser Herz. Ja? Aber letztendlich sollten auch wir erkennen, Jesus alles, alles andere ist nichts. Das sind wir bereit, wirklich alles hinzugeben für den Herrn. Er hätte dem reichen Jüngling auch wieder das erstattet, was er zum Leben braucht. Das sagt ja das Wort an vielen Stellen. Aber er hat ihn geprüft. Ja? Ist er bereit, diesen Schritt zu tun, sich ganz hinzugeben? Der Zöllner Levi, später hieß er dann Matthäus, der erste Evangelist, er hat es getan. Dieser reiche Jüngling, der namenlos bleibt, er hat es nicht getan. Und es war sehr traurig. Der Zehnte, das steht in Maleachi 3, Vers 10. Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf dass in meinem Hause Speise sei, und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht die Fenster des Himmels auftun werde und Segen herabschütten, die Fülle. Das ist Gottvertrauen. Wenn wir bereit sind, dem Herrn das zu geben, was ihm gehört, er wird uns auch segnen. Wir dürfen aber keinen Automatismus darauf machen oder darauf spekulieren, sondern es soll alles aus Liebe geschehen, nicht aus Berechnung. Auch eine Warnung, eine kleine am Rande. Sonst ist schon wieder dahin der Lohn im Himmel. Es gibt ein Preisgericht, wo wir auch Lohn bekommen, 1. Korinther 3. Aber es sollte alles aus Liebe getan werden, nicht aus Leistungs- oder Lohndenken. Davor möchte ich warnen. Und dann werden wir uns auch nicht vergleichen miteinander und sagen, ich habe aber mehr gearbeitet als du. Denkt an das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Der zur letzten Stunde noch kommt, also praktisch sich bekehrt, er bekommt genauso den Zugang zum Himmelreich wie die anderen, die schon früh zum Herrn gekommen sind, in den Weinberg des Herrn gegangen sind. Jetzt schließe ich noch mit einem Hinweis, wie wir auch einen Schatz im Himmel sammeln können. Das mag manchen überraschen. Und zwar in Matthäus 5, Vers 10 folgende. Sagte Herr Jesus bei den Seligpreisungen, selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn das Himmelreich ist ihrer. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses über euch reden, wenn sie daran lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn so haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Also auch eine Seligpreisung liegt auf dem Leiden für den Herrn, wenn wir um der Liebe zu Jesus Christus willen verleumdet und verfolgt, vielleicht sogar misshandelt und getötet werden, dann liegt darauf auch eine Seligpreisung, eine ganz besondere, die sogar doppelt betont wird, ist die letzte und am meisten hervorgehobene Seligpreisung in der Bergpredigt. Sind wir bereit dazu, auch für den Herrn zu leiden, dann wird es uns im Himmel reichlich belohnt werden, ein großer Schatz im Himmel. Ich fasse zusammen diese vier Punkte jetzt am Schluss. Erstens, wir dürfen uns durch Fleiß einen gewissen Besitzstand erwerben, das ist nicht verboten, einen gewissen Besitzstand, der zur Sicherung des Lebens dient. Alles andere wäre verantwortungslos und würde dem Wort Gottes widersprechen. Zweitens, wir sollen aber nicht der Geldgier und Habgier verfallen, dem Götzen Mammon anhängen, sondern Jesus über alles lieben. Drittens, wir sollen beim Arbeiten und Wirtschaften unseren Nächsten, unseren Mitmenschen, vor allem die Brüder und Schwestern auch, im Blick behalten und mit ihnen teilen. Und viertens, wir sollen Gott und sein Reich nicht aus dem Blick verlieren, sondern unser ganzes Sehnen und Streben auf Gott, den Herrn und sein Himmelreich ausrichten. Denn da, wo unser Schatz ist, ist auch unser Herz. Liebe Seele, wo ist dein Herz? Amen. Bitte erhebt euch zum Gebet. Lieber Heiland, wir danken dir, dass wir in dir alles haben, im Leben und im Sterben. Und wir können nichts mitnehmen in die Welt nach dem Tode, wo wir sein werden. Aber schenk uns, dass wir die Schätze, die wir auf Erden gesammelt haben, dann auch freudig genießen können in deinem Reich. Dass wir auch hier schon so leben, dass wir auf dein Reich ausgerichtet sind. Dass Menschen sehen, dieser Mensch ist selbstlos und liebevoll. Mach uns zu solchen Menschen und hilf uns auch heute in der Gemeinschaft. Segne alle Gespräche, allen Austausch, dass es in deiner Liebe und Wahrheit geschieht. Lob und Preis sei dir gebracht, allmächtiger, heiliger Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Amen.